Hier ist aber jetzt ganz was anderes. Wenn die Seele streikt, Gefährdung für unsere Jugend. Das hatte ich Steffi sich ausgesucht.
Nee, noch mehr mit
Wirklich. Ah ja. Mhm. Jung zu sein ist eigentlich schön. Viele Leute erinnern sich an ihre Jugend gerne und träumen davon, ach, wenn ich noch mal 20 wäre. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich möchte keine 20 mehr sein. Aber viele Leute träumen ganz romantisch davon. Und sicher ist das auch eine Zeit, in der man sehr viel Kraft hat, sich viel weniger Sorgen macht als später, viel positiv oder optimistischer über die Zukunft denkt als später. Aber als Kinderpsychiater hat man natürlich mit den Jugendlichen zu tun, die in dieser Zeit besonders Schwierigkeiten haben. Denn es ist wirklich eine sehr gefährdete Zeit. Ich habe heute eine Mail von einer Mutter gekriegt, von einem 16-Jährigen. Die beschreibt ihn so, als wenn er ein Monster wäre. Und es ist eine gute Familie. Und ich habe ihr geschrieben, und die brauchen dringend einen Termin. Das ist immer so, dringend. Das kennen Sie ja vom letzten Mal, die Pubertät dauert 10 Jahre, also dringend kann dieser Termin nicht sein. Aber die Not scheint so groß zu sein. Und da habe ich ihr geschrieben, der Junge ist ja gut erzogen. Das kommt dann hinterher schon wieder, machen Sie sich keine Sorgen, und habe ihr einen Termin gegeben. 6 Wochen oder wann das eben geht. Ja. Also, das ist für die Jugendlichen nicht einfach. Einfach auch deswegen, weil sie vieles erkennen, was ihnen vorher verborgen gewesen ist. Wie war mein Leben, wie habe ich es verglichen mit anderen, das erkennen sie in dieser Zeit. Und ich habe mal 3 Gefährdungen beschrieben, die mir oft vorgekommen sind. Entmutigung, Okkultismus und Sucht. Mit Entmutigung meine ich, dass wir vielfach unseren Kindern Angst machen oder ihnen von Problemen und Sorgen erzählen, die für Kinder eigentlich viel zu schwer sind. Angsterregende Themen in der Schule, Umweltverschmutzung. Kinder lernen, wie entsetzlich ist das, wenn ich Papier auf den Boden werfe, dann sterben die Tiere, weil so viel Papier in der Landschaft liegt. Das wird Kindern erzählt. Das Kind kann ja die Dimensionen in keiner Weise abschätzen, wir können das ja auch nicht, aber Kinder schon überhaupt nicht. Und da lernen sie solche Themen und müssen sich damit beschäftigen, Umweltverschmutzung. Das könnte man auf fröhliche, kinderverständliche Art genauso beibringen und bräuchte ihnen nicht Angst machen. Wie den Kindern erzählt mit dem Plastikteppich auf dem Ozean. Das ist was Schreckliches. Aber was soll ein Kind damit anfangen? Das macht sich Sorgen. Das träumt davon. Das hat ganz andere Vorstellungen. Da kommen wir manchmal gar nicht drauf, was sich ein Kind dabei vorstellt. Oder Ozonloch, habe ich auch schon von Kindern gehört, nicht? Habe ich ja nicht mal eine Vorstellung, was das ist. Aber ich bin ein Mensch ohne Angst. Ich habe da keine Angst. Aber Kindern wird mit sowas Angst gemacht. Viel mehr Themen, an denen, wo sie nicht wissen, wie sie beteiligt sind und wie sie das ändern können. Das macht ihnen Angst. Kinder hören vom Hungern und bekommen suggeriert, dass wir im Westen, also im reichen Europa, schuld sind daran, wenn in Afrika Kinder verhungern. Dann sagt die Mutter, wenn du dein Brot nicht isst, wenn du wüsstest, wie Hunger ist, die armen Kinder in Afrika hungern, du musst dein Brot essen. Und das Kind, die nehmen das alles zu Herzen, findet sich dann schuldig daran. Sie werden viel mehr mit Angst gefüttert, als wir das seinerzeit wurden. Im Fernsehen sehen Sie ja, viele Kinder sehen ja Nachrichten und Erwachsenensendungen, werden mit Erwachsenenproblemen konfrontiert. Schlechten Nachrichten, mit Nachrichten von Erdbeben und Überschwemmungen. Das sehen Kinder, das macht Angst. Und wenn Sie Ihre Eltern sprechen hören, die von allerlei Befürchtungen sprechen, zum Beispiel Kinder, die schon ihre Sparbüchse öffnen möchten, weil der Papa gesagt hat, wir haben kein Geld. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wie schlimm das ist, einem Kind finanzielle Sorgen mitzuteilen. Was soll das Kind damit? Ein Kind kann einfach lernen, bestimmte Dinge bekomme ich nicht. Wenn die Eltern dann immer sagen, wir sind so arm, wir können uns das nicht leisten, dann hat das einen Beigeschmack, der eigentlich gar nicht realistisch ist. Denn man kann in jeder Ebene egal wie viel Geld man hat, kann man sich Freundlichkeit, Spaziergänge am Wochenende, Lachen am Tisch und sowas leisten. Und das ist das, was Kinder glücklich macht. Und wenn wir nun eben nicht nach Griechenland in Urlaub fahren können, entbehrt das kein Kind auf dieser Welt. Das denken die Eltern nur. Oder wenn es bestimmte Kleider nicht haben kann, sondern immer Secondhand-Sachen trägt, das entbehrt das Kind nicht. Das ist nur für die Eltern schrecklich. Und für die Mitschüler, wenn sie so getrimmt sind. Also wir machen unseren Kindern Angst. Immer wieder erzählen mir Patienten, wie die Oma ihnen Angst gemacht hat. Kinder, die viel bei der Oma waren. Nun sind wir in unserem Alter ängstlich, wir Großmütter. Aber wir müssen aufpassen, dass wir den Kindern nicht solche Ängste erzählen oder das rüberbringen, sondern müssen die Kinder wirklich in dem Glauben großziehen. Man kann das meistern, wenn man zusammenhält. Und ganz besonders, wenn man Jesus hat, kann man das meistern. Man muss keine Angst haben. Kinderängste sind etwas, was sehr bleibt fürs Leben. Viele Angsterkrankungen, Angst- und Panikerkrankungen haben tatsächlich im Kindesalter angefangen. Kinder, die alleine einschlafen mussten. Wie viele Kinder oder wie viele Erwachsene auch haben Angst vor Dunkelheit und Alleinsein. Ich kann nicht allein sein. Panik, wenn ich allein sein muss. Wenn man Kinder behütet beim Einschlafen, solange sie das brauchen und sie genug gestillt werden und solche Sachen, dann sammeln sie einen Vorrat an, ich will nicht sagen Unbekümmertheit, aber Sicherheit, die sie davor bewahrt, später vor allem Angst zu haben. Natürlich ist unser Leben geeignet, um Angst zu haben. Wenn man sich überlegt, Umweltverschmutzung, das ist alles nicht, das ist ja alles real. Aber wir müssen unsere Kinder damit nicht füttern. Wenn die ohne Angst aufwachsen können, dann können sie das später besser nehmen. Ich habe Angst. Das sagen zum Beispiel selbst unsichere Kinder oft, die sich nicht zutrauen. Ich habe Angst. Normalerweise wollen Kinder probieren, sind mutig. Wenn man sagt, probier das mal, gut gemacht, macht nichts, machst du es nochmal. Aber auf dem Spielplatz zum Beispiel macht man Beobachtungen. Ein kleines Mädchen macht Sandkuchen mit einem Förmchen. Und das ist platt geworden. Sagt die Oma, wieder nichts geworden. Ich möchte zu der Frau hingehen und sie schütteln. Was soll das Kind damit anfangen? Zu sagen, mach nichts, komm, wir probieren nochmal zusammen. Oh, schön geworden. Wir probieren es nochmal, noch schöner geworden. Das ist, was Kinder stark macht. Und da haben wir in unserem Alltag ja immer mehr unseren Blick auf das Negative gerichtet. Das ist ja ganz klar, wir meckern eher, ehe wir mal Danke sagen. Und vergessen wir auch oft, dass wir den Kindern durch Ermutigung, durch Lob, das wird schon, brauchen wir keine Angst haben, viel mehr nützen, als wenn wir ihnen immer so die negativen Seiten aufzählen. Und dann kommt in der Pubertät kommen dann noch Ängste, Entmutigungen dazu, die wir jetzt ganz vergessen haben. Der ständige Liebeskummer. Das ist ja nun das Wichtigste. Werde ich auch wahrgenommen? Soll ich jemanden suchen oder soll ich warten, bis mich einer anspricht? Und wenn mir ein oder zwei Mädchen oder Jungs Nein gesagt haben, ist das eine enorme Entmutigung. Denn man ist in der Jugend so angelegt, dass man dann vollkommen an sich selber zweifelt. Ich kriege nie einen ab. Ich weiß noch, dass ich davon ganz überzeugt war. Ich hatte meinen ersten Freund mit 24, das gibt es heute gar nicht mehr. Aber damals gab es das noch nicht. Aber ich war fest überzeugt, ich ende als alte Jungfrau. Das ist so, man kann sich das nicht vorstellen, man kann auch nicht warten. Das dauert auch alles so lange nicht. Und ich habe auch einen jungen Mann in Behandlung, der ist 27, der sagt, Christa Maria, ich finde nie mehr eine. Ich sage, Stefan, du findest noch eine. Wir warten mal ab. Gott stellt dir schon eine in deinen Weg, nicht? Also, das ist mit der Jugend einfach kombiniert, diese Entmutigung, wenn das so lange dauert. Und wenn ich denken muss, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Zu mir guckt keiner hin, was hat denn der, was ich nicht habe und solche Sachen. Und diese Jugendzeit ist ja auch so entscheidend. Man muss einen Mann und Frau, also einen Partner finden, und man muss den richtigen Beruf finden. Wie findet man heutzutage den richtigen Beruf? Wie schwer ist das? Was möchte ich gerne? Ich möchte gerne Archäologie und Kunstgeschichte studieren. Wunderbar, aber wie lebt man denn mal davon, nicht? Und dann, was sagen wir dann nicht? Kind, schlag dir das aus dem Kopf, mach lieber was Vernünftiges, wo du was verdienst. Oder man sagt, ja komm, wir gehen mal hin und gucken mal, was man mit dem Archäologiestudium so alles machen kann. Ermutigen, das ist das, was die von uns brauchen. Und nicht gleich, geht nicht, lass man sein. Einmal hatte ich einen jungen Mann in Behandlung, der wollte, ich weiß nicht mehr, was der werden wollte. Und da haben sie ihm gesagt, da findest du hier im Erzgebirge keine Ausbildung. Da musst du nach dem Westen gehen, hat er mir erzählt. Aber dieser Junge, der war voller Gottvertrauen und natürlich auch von dieser jugendlichen Unbekümmertheit und hat gedacht, ich finde hier schon was. Da hatte doch in seinem Ort im Erzgebirge, ich weiß nicht mehr, wo es war, in dem Grafikbüro eine Anstellung gefunden und konnte Grafiker lernen, was er gerne werden wollte. Wir müssen, Grafikdesigner wollte er werden, ja, wir müssen sie ermutigen. Lass mal gucken, komm, wir probieren mal. Hast du schon recherchiert? Naja, aber trotzdem können wir doch vielleicht eine Annonce aufgeben. Denn diese Entmutigung, wenn etwas nicht klappt, die ist wirklich stark. Ich hatte Ihnen ja schon, glaube ich, mal über Pubertät erzählt. Durch diese ganzen körperlichen Veränderungen ist das Selbstbewusstsein sehr angekratzt. Weil man ja nicht weiß, ob man schön wird. Jetzt im Moment ist man ja nicht schön hier mit all den Wickeln und so. Und ob das mal noch vergeht und ob man wieder dann vernünftig aussieht, das weiß man ja zu der Zeit noch nicht. Das heißt, das Selbstbewusstsein steht auf schwachen Füßen. Man weiß auch nicht, was einem steht. Manchmal zieht man sich sonderbar an. Und wenn dann Kommentare kommen von den Älteren und ganz Alten, das ist einfach, das zieht runter. Er gibt sich zwar großartig und hat die Haare bis hierauf weggeschnitten, also wo das alles, dass er auch den Schnitt hat, der heute üblich ist, aber innen drin ist er doch ganz klein. Sehr entmutigt. Und durch diese große Klappe denken wir, der weiß alles, der hat alles, der kann alles. Oder sie durch ihre ewigen Widerworte und, oder dieses schon wieder muss ich die Geschirrspülmaschine ausräumen. Durch dieses ewige Nölen, das macht einen ja ganz fertig, aber innen drin ist sie eben klein. Das dürfen wir nicht vergessen. Entmutigung. Viel Entmutigung. Und diese Entmutigung, dass man sich nicht selber was zutraut, führt zu Resignation und Selbstmordfantasien. Der Selbstmord ist nach den Unfällen die zweithäufigste Todesursache im Kindes- und Jugendalter. Zwischen 12 und 20 Jahren kommen 18 Selbstmorde auf 100.000 Kinder, zweimal so viele Jungs wie Mädchen. Dabei wollen die Selbstmörder eigentlich nicht sterben, sondern nur nicht so weiterleben wie jetzt. Manchmal kalkulieren sie richtig, dass sie nicht zu viel nehmen und wieder aufwachen, aber manchmal geht es eben auch schief, obwohl sie es eigentlich nicht wollten. Nicht mehr so leben, anders und besser. Diese Mutter, die mir von dem schrecklichen 16-Jährigen schrieb heute, die schrieb, ihr Mann hat schon eine Depression hinter sich wegen Überlastung. Das heißt also, dieser Junge hat einen Vater, der nur gerammelt hat, der nur gearbeitet hat, von dem er nur mitgekriegt hat, ich muss was schaffen. Und das muss ich noch, und das muss ich noch, und noch, das muss ich noch. Ein Vater, der nie entspannt war, der nie Zeit hatte. Das geht in die Hose. Das kann ein jugendlicher Mensch nicht verkraften. Das kann er nicht ertragen. Und dann eine Mutter, die dauernd sagt, hast du dir schon wieder nicht die Fingernägel geschnitten. Das ist einfach nicht erträglich. Darum fühlen sich die Jugendlichen dann unerwünscht. Sie fühlen sich abgelehnt. Ich kriege ja nie was Nettes zu hören. Zum Glück haben sie ja ihre Peer Group, ihre Gleichaltrigen, mit denen sie offen über alles reden können. Das ist die einzige Ermutigung und da freuen wir uns natürlich, wenn sie so eine gute Gruppe haben, wo sie hingehen können. Nein, wir haben die Pflicht, sie zu ermutigen, sie zu stützen, ihnen Zukunftsaussichten zu zeigen. Wir dürfen sie nicht kritisieren oder erziehen. Das habe ich auch schon gesagt. Die sind fertig erzogen in dem Alter. Man erzieht in den ersten 4 Lebensjahren. Und wenn die in der Pubertät sind, sind die fertig erzogen, die wissen alles. Dass sie das jetzt gerade nicht machen, das hat andere Gründe. Sie machen es bei anderen Leuten sehr oft. Sodass andere Leute sagen, Mensch, eure Tochter, die ist so nett. Unsere ist so zickig. Also sie wissen es und wir müssen nicht mehr an ihm rumerziehen, sondern sie einfach herausfordern, das zu geben, was sie haben. Und wenn wir gläubig sind, anhaltend und intensiv beten. Sehr, dass wir Geduld haben, dass wir die nötige Kraft immer wieder haben, sie zu ermutigen. Denn wenn beide Eltern so hart arbeiten, haben sie auch keine Kraft. Ich kann das auch oft gut verstehen. Und ich würde dann sagen, es ist vielleicht besser, sie reduzieren Stunden von ihrem Arbeitstag, damit sie ein bisschen mehr Kraft haben für diese 17-jährige Zicke. Die braucht das nämlich jetzt nicht. Ja. Und was auch sehr wichtig ist, in dieser Zeit der Entmutigung geht auch manchmal dann der Glaube flöten. Man merkt nichts von Jesus. Man macht das alles weiter, stille Zeit, was man gelernt hat, man geht zur Jugend. Aber habe ich was davon? Bringt mir das irgendwas? Bringt der Glaube meinen Eltern was? Nee. Die müssen in die Gemeinde gehen. Das ist ein Zwang. Der Vater muss da im Kirchenvorstand sein. Die Mutter muss da Kinderarbeit machen. Und beide können schon zu Hause nicht. Also wenn das der Glaube sein soll, dass man so viel machen muss, und dass man alles, was schick ist, verboten kriegt? Nee. Und die mutigen Jugendlichen sagen dann, nein, das mache ich nicht. Also wir, wenn wir uns Sorgen machen, da um unsere Jugend, halten wir uns an Jesus und zehren wirklich von dem, was er uns gibt. Denn die beobachten uns, bringt uns das was. Und wenn sie merken, auch in stressigen Situationen können die Eltern ermutigt werden durch den Glauben, das hat eine große Beispielwirkung. Also Entmutigung ist eine Gefahr im Jugendalter. Das zweite habe ich mal genommen, Okkultismus. Das Okkultismus bedeutet Beschäftigung mit heimlichen, dunklen, versteckten Themen. Und das ist heute so salonfähig wie noch nie. Das macht jeder, darüber wird öffentlich geredet, das kommt im Fernsehen. Niemand denkt sich etwas dabei, wenn er sein Horoskop liest. Ich hatte im Büro sehr viel damit zu tun. Da waren sonst keine Christen. Und jeder hat sein Horoskop gelesen und sich darüber unterhalten. Und auch Christen haben mir oft gesagt, ach, das macht doch nichts. Das ist ja sowieso alles Quatsch. Ja, dann braucht man es ja auch nicht zu lesen, wenn es Quatsch ist. Denn es verbindet einen, es zieht einen in eine andere Welt. Man pendelt über Nahrungsmitteln. Meine Oberärztin damals, als ich unser erstes Kind kriegte, sagte, na, wollen wir sehen, ob du ein Mädchen oder einen Jungen kriegst. Ich sage, hör mal auf damit. Es war ihr ganz geläufig, sowas zu machen. Sie sagt, was willst du denn? Ich habe gesagt, ich bin Christ, hier wird nicht gependelt. Aber viele machen das und denken sich nichts dabei. Diese ganzen fernöstlichen Therapiemethoden, die ja langsam auch hier Einzug gehalten haben, alles was mit Shui zusammen, Tai Chi, Feng Shui. Shui ist ein indischer Gott. Das ist ein Götze, das ist ein Antigott, von dem wollen wir keine Therapiemethoden haben. Und die Physiotherapeutinnen sind ja meistens Frauen. Hier habe ich öfter Gespräche gehabt, die haben es ganz schön schwierig. Wie soll man das machen? Denn das wollen die Patienten haben. Nee, bis 1970 sind wir alle wunderbar krankengymnastisch behandelt worden, ohne jedes Feng Shui. Das ist nicht gut, wenn ich mich solchen Sachen aussetze. Wenn ich anfange, mich zu entspannen, ich bin ganz leer, in mir ist nichts, ich spüre nichts, ich höre nichts. Das ist nicht wahr, in mir ist nichts. In mir ist entweder Jesus oder der Teufel. Luther sagt, auf mir reitet, oder ich reite, auf mir reitet entweder Jesus oder der Teufel. So hat Gott das gemacht, dass in unserer Seele Platz ist für unseren Herrn oder eben nicht. Und wenn nicht, ist nicht gut. Nicht? Und zu sagen, ich bin leer, ich entleere mich von allen, das ist das ist eine irrige Vorstellung, die entspricht der Realität nicht. Ich hatte eine in meinem alten Bibelkreis eine Frau, die war Yoga-Lehrerin. Und die kam auch zum Bibelkreis und die kriegte dann eine große Depression. Und ich wusste das erst nicht, dass sie Yoga-Lehrerin ist. Und da habe ich gesagt, Helen, das kannst du nicht weitermachen. Die lehrte das richtig an der Volkshochschule in Mosbach. Das kannst du nicht weitermachen, das zieht dich von Jesus weg. Ja, aber das ist doch nur, hört man dann immer nicht, das ist doch nur Entspannung. Nee, habe ich gesagt, diese Entspannung beruht auf bestimmten hinduistischen Grundgedanken. Und was wir machen, dass die Arme schlapp werden und so weiter, das ist nur die allerunterste Stufe. Und die oberste Stufe ist die, dass diese Leute über dem Boden schweben. Wie das dieser Viktor von Weizsäcker konnte oder so, nicht? Also wenn du richtig geübt bist mit Yoga, dann gehst du über Feuer und all diese Sachen, die man von den Indern weiß. Und das ist okkult, das ist teuflisch. Da muss man die Finger davon lassen. Wahrsagerinnen im Fernsehen, hochgeehrt. Karten legen, das ist sehr verbreitet. Und das ist sehr schwierig, Kinderspielzeug. Und Kinderfilme und Bücher sind sehr oft okkult durchsetzt. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es den Kindern was auch macht, wenn man ihnen die kleine Hexe vorliest, wenn sie in einem gläubigen Umfeld sind und nicht dauernd nur mit okkulten Sachen gefüttert werden. Aber ehrlich gesagt, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, habe ich diese Bücher auch weggetan. Habe ich vorher mir auch nichts bei gedacht. Tischrücken lernen die Kinder von Mitschülern. Komm, wir machen mal ein Spiel am Geburtstagsparty. Ne? Lernen Tischrücken oder Gläserrücken. Irgend so was Okkultes. Und dann diese Musikkapellen oder Bands mit schwarzen Kleidern und Runen im Emblem. Nicht? Kings in the Servants of Satan. Wie heißt das? Kiss. Kings in Service of Satan, Könige, die Satan dienen, das heißt das auf Deutsch, so nennt sich die Band und viele andere. Da kenne ich mich nicht aus, aber da ist unwahrscheinlich viel Okkultes dabei. Ich habe mal an der Bushaltestelle ein Poster gesehen, wir bleiben unserem Motto treu, Antichrist Superstar. Also das sind alles Verbindungen zum Okkulten. Ach so, und dann auf dem Programm noch auf diesem Poster 666 und ein Pentagramm, also so ein fünfzackiger Stern und ein umgekehrtes Kreuz, wie die Satanisten das haben. Eine Mutter sagte mir in der Sprechstunde, das Kind muss seinen Teufel mit im Bett haben. Und ich bin richtig zusammengefahren. Ich sage, wie bitte? Naja, das hat so einen kleinen roten Teufel, der muss abends mit im Bett sein. Man sollte sich etwas dabei denken. Als Deutschland noch frisch geteilt war, also ganz am Anfang der DDR, soll einmal Folgendes passiert sein. Kinder haben an einem Grenzstück gespielt, wer am weitesten in Feindesland, also das war jetzt von uns aus gesehen die DDR, wer am weitesten ins Feindesland springen würde. Hin und her hopsten die Kinder und das war eine Mutprobe, ein Spiel. Auf einmal kam doch auf der Seite ein Popo und hat sich das Kind geschnappt. Du bist in Feindesland. Das ist wohl mit dem Kind nicht schlecht ausgegangen, aber das ist, finde ich, ein gutes Bild dafür. Wenn wir da reinhopsen in dieses Okkulte, eines Tages sind wir für Jesus immun. Dann interessieren wir uns nicht, brauchen wir ihn nicht mehr, haben wir keine Sehnsucht mehr danach und sind mit anderen Sachen beschäftigt. Hüten wir uns, okkultes Feindesland zu betreten und sei es auch nur im Spaß. Aus einem Versuch, bei dem uns nur gruselt, kann eine Gewohnheit werden und daraus eine Sucht. Dann leiden Kinder und Jugendliche an Schlafstörungen, Angst, Aggressionen gegen Geschwister. Ein Kind kam mal zu mir, die waren extra aus Stuttgart gekommen, das war eine gute Stunde von uns weg. Und die Mutter erzählte mir, sie wollte wie gewohnt das Abendgebet mit dem Kind sprechen. Da hat das Kind sich nicht mehr an die Bibelverse erinnert, die sonst gesagt wurden, und hat den Namen Jesus nicht über die Lippen gebracht, obwohl es wollte. Die Mutter war völlig ratlos und wusste sich gar nicht zu helfen. Und dann haben wir zusammen überlegt, woher könnte das gekommen sein, was ist da vorher passiert. Und da stellte sich raus, dass das Kind eine Freundin hatte, deren Mutter esoterische Sachen machte. Und die hat mit den Kindern irgendwas gemacht. Und dass auch dieses kleine Christenkind, sage ich jetzt mal, mit so etwas in Berührung gekommen. Und das hatte tatsächlich bei diesem Kind sofort eine Folge. Das ist vielleicht nicht immer so, aber wir wissen nicht, was das da unten für Wurzeln schlägt. Ja, da kenne ich noch viele andere Geschichten, was passiert, wenn man sich mit Satan einlässt, muss man nicht weiter drüber reden. Für die Jugendlichen ist das insofern sehr spannend, als das Macht verspricht, stark sein, cool, nicht? Wenn sie diese Gothic-Leute sehen, ich weiß nicht, ob das okkult ist, das muss nicht sein, aber zu dieser Clique dazu zu gehören, wenn in Leipzig Gothic-Treffen ist, also man glaubt das nicht, dann sind alle diese jungen Leute aufs Eleganteste in Schwarz gekleidet, teuer bis zum geht nicht mehr und fühlen sich zu irgendetwas zugehörig und gestärkt. Satan ist besiegt. Das ist alles nicht unüberwindlich. Am Kreuz hat Jesus dem Teufel den Kopf zertreten, der Schlange den Kopf zertreten, der Teufel mit all seinen Machenschaften und Versuchungen ist zertreten. Aber er ist noch nicht ganz tot, er ist noch stark. Der Name Jesus lässt die Finsternismächte weichen. Luther sagt in dem Lied Ein feste Burg ist unser Gott, kommt das vor, wie stark der Teufel ist, aber ein Wörtlein kann ihn fällen. Das ist das Wörtlein Jesus. Wenn irgendjemand bedroht wird oder unheimliche Erlebnisse hat nachts oder so, Jesus, dann hört der Spuk sofort auf. Mein Vater hat mir das erzählt. In dem letzten Pfarrhaus, in dem wir wohnten, hat er nachts im Schlafzimmer so ein Gewisper gehört und jemand hat an seine Decke gezogen. Mein Vater war ein ganz nüchterner Mann. Und da sagt er, hat er laut gebrüllt, haut ab, Jesus ist hier. Da war sofort Ruhe. Und später hörte man, dass in diesem Haus sich jemand umgebracht hatte. Also sowas passiert und das Wörtlein Jesus hat immer Kraft. Das Wort Jesus hat Kraft. Und darüber kann man auch mit Kindern und Jugendlichen sprechen, wenn die ankommen und so Geschichten aus der Schule uns erzählen. Man kann ihnen sagen, Satan lügt, er hat nur im Sinne, Unordnung zu schaffen und in schwerste Abhängigkeit zu führen. Und deswegen müssen wir auch so sehr für unsere Kinder beten, dass sie eben nicht in solche Gefahren oder solche Zirkel geraten. Deshalb sind wir froh, wenn unsere Kinder in der JG glücklich sind oder im Sportverein oder in einem Orchester oder in einem Schachclub, also in irgendeiner Gemeinschaft von Gleichaltrigen, wo was Gutes, was Vernünftiges getan wird. Und mein drittes Kapitel ist Sucht. Im Ärzteblatt hatten wir mal den Titel Rauchverbot an Schulen ist überfällig. Das ist schon lange her. Inzwischen hat sich das Rauchverbot so durchgesetzt, aber offensichtlich hat es nichts genützt. Jetzt ist auf allen Zigarettenpackungen schauerliche Fotos, ich gucke mir die immer sehr interessiert an, das sind alles richtig aus der Chirurgie, solche Bilder, die ich kenne aus meinem Beruf, richtig, also schrecklich, wenn man sich das anguckt. Aber ein echter Raucher, der greift ungeniert, wenn er da den röchelnden Patienten auf der Packung sieht, das macht doch nichts. Also diese Sucht ist einfach stärker. Das Einstiegsalter sinkt ständig. Wir hatten den jüngsten Kettenraucher auf Station, das werden wir alle nie vergessen, der war 10. Der kam auf die Kinderpsychiatrie und da ist er geschlossen. Und da haben wir gesagt, bei uns kann man erst ab 16 rauchen, also so lange muss man noch warten. Und dann haben wir ihn ziemlich schnell entwöhnt. Weil er nicht mehr die Gelegenheit hatte und so. Nicht? Aber der war das gewöhnt. Der kam aus einem solchen Ambiente, in dem das üblich war. Bis zum 18. Lebensjahr rauchen die Hälfte aller Jugendlichen. Zigarettensucht ist schwer heilbar und Rauchen der wichtigste Einzelfaktor für vorzeitigen Tod und frühzeitige Arbeitsunfähigkeit. Zum Alkoholmissbrauch kann man genau dieselben Zahlen zitieren. Das nimmt ständig zu. Die Zahlen habe ich jetzt im Einzelnen nicht, braucht man auch nicht, wissen wir alle, fängt auch oft sehr jung an. Und ich habe es auch bei Patienten, heute hatte ich zum Beispiel eine Frau, deren Mann hat als Jugendlicher schon angefangen zu trinken, dann ist es eine ganze Zeit gut geworden. Und im Alter, wo er dann manches nicht mehr so kann und seine Kräfte nachlassen, was heißt Alter, also der ist um 50, seine Kräfte nachlassen, jetzt nimmt er die alte Gewohnheit wieder auf. Und da ist schon ein vorbereiteter Boden. Das Trinken fällt ihm ganz leicht und seine alten Gewohnheiten nimmt er jetzt wieder auf. Seine Frau sagt, hör doch auf damit, aber alle wissen, dass so die Alkoholsucht nicht gebremst wird. Illegale Drogen nehmen zu. 16% der 12- bis 18-Jährigen, 38% der 18- bis 24-Jährigen haben Drogenerfahrungen. Und wenn man die Disco-Besucher befragt, sind die Zahlen noch schrecklicher. Disco-Besucher, 60-80% nehmen gelegentlich Hasch, Ecstasy, Amphetamin oder Kokain. Und jetzt eben dieses Crystal, das ist ein ganz, da kenne ich mich nicht mehr aus, das war nach meiner Zeit, das hatten wir in der Kinderpsychiatrie noch nicht, aber das ist erstens sehr billig, da ist nicht diese finanzielle Hürde, und zweitens überall zu haben. Und drittens macht es sofort kaputt. Nach dem ersten Schuss macht es süchtig und es ist grauenvoll. Wie kommen Jugendliche dazu, süchtig zu werden? Zwei Antworten nehme ich. Verwöhnte Kinder sind suchtgefährdet. Also das hängt so zusammen, dass Kinder, deren Wünsche stets augenblicklich erfüllt werden, lernen, ich kriege alles, was ich brauche. Wenn ich etwas will, kriege ich das sofort. Sie lernen keinen Aufschub der Triebbefriedigung, so nennen wir das. Manchmal kann man Kindern beibringen, warte jetzt. Zum Beispiel beim Essen. Wir fangen alle gemeinsam an. Das können Kinder lernen. Ich will aber gleich anfangen. Nein, warte, wir singen erst. Aufschub der Triebbefriedigung. Oder du machst jetzt dieses und dann kriegst du das. Wenn Kinder das frühzeitig lernen, stärkt sie das gegen den Drang, sofort alle Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Wir hatten die Zeit ja, mit dieser antiautoritären Erziehung, da hatte ich mein kleines Mädchen, die hatte drei Schnuller umhängen. Trinkflaschen. Also sobald sie den Mund aufmachte und er sagte, kriegst du einen Schluck Süßes rein. Sie war gewöhnt, dass jede kleinste Regung von Unbehagen oder so mit einem süßen Getränk sofort beantwortet wurde. Das führt direkt in die Sucht, denn die Sucht erfüllt ja auch mein Bedürfnis sofort. Mir geht es schlecht, mir geht es elend, ich bin alleine, ich habe Angst vor der Klassenarbeit. Ach, nehme ich eine Prise oder spritze mir oder rauche etwas, dann fühle ich mich sofort gut. Und wenn ich dann in diesem umnebelten, schönen Zustand der Sucht bin, dann sind sowieso alle Probleme weit weg und ich muss vor nichts mehr Angst haben. Solange die noch in dem Zustand sind, sind die auch schlecht zu therapieren. Da hat mir mal eine 15-, 16-Jährige gesagt, habe ich gesagt, willst du so weitermachen, dass du gar nicht in die Schule gehst und dir immer deinen Schuss abholst, wenn dir danach ist? Die fuhr, ihre Mutter fuhr sie sogar dahin, wo sie die nächste Heroin-Sache kriegen konnte. Wie willst du das denn später machen, habe ich gesagt, wenn du keine Schule hast. Was für einen Beruf willst du denn lernen? Und da sagte sie, später? Was ist das denn? Das interessiert mich überhaupt nicht. Jetzt. Nicht? Also da ist auch eine Therapie gar nicht möglich, weil die ja nicht will. Die hat überhaupt keinen Leidensdruck. Die Eltern haben einen Leidensdruck, aber diese Jugendliche selber nicht. Also einmal, mit diesem Verwöhnen fängt das an, nicht? Die Prinzessin. Habe ich mal eine Geburtsanzeige gelesen, unser Engel ist geboren. Ach, habe ich gedacht, du armes Kind. Wenn das so Kind so angesehen wird, oder was sagte mal eine Mutter, wir haben irgendwie über den Kinderwagen gesprochen, im Frühförderzentrum. Das ist aber ein schönes Modell. Es ist sicher sehr teuer gewesen. Ja, für unser Kind ist uns nicht zu schade. Allerteuersten Kinderwagen. Kann man doch auch. Ja, nun ja, also dieses Denken führt bei den Kindern dazu, dass sie lernen, was ich will, das kriege ich, und zwar gleich. Und dann, je nach Temperament, schreien sie auch so laut, dass sie ihre Mütter immer rumkriegen. Das ist suchtgefährdend. Was ich will, kriege ich sofort. Und in der Sucht bekomme ich das eben auch. Bedürfnisbefriedigung ohne Mühe. Und das gibt die Pille eben auch. Du fühlst dich leicht, cool, der Stress verschwindet, du bist glücklich. Probleme in der Schule mit den Eltern existieren nicht mehr. Also, verwöhnte Kinder sind suchtgefährdet. Alleingelassene Kinder sind suchtgefährdet. Damit meine ich solche Kinder, die aufwachsen ohne die Heimeligkeit, die Liebe, die Geborgenheit, die Zuwendung in einer Familie. Heute erzählte mir eine Patientin, die hat Examen gemacht, jetzt vor 4 Wochen als Lehrerin, ist unendlich glücklich, dass sie die akademischen Mist hinter sich hat und dass sie jetzt endlich in die Schule darf, ist nach Hause gekommen nach dem Examen, und hat erzählt, ich habe meine Prüfung bestanden. Und da hat die Mutter gesagt, ja, deine Schwester hat uns auch eben was ganz Tolles geschrieben. Und dann hat sie noch einen Versuch gemacht, zu sagen, sogar in der Klausur habe ich eine 3 gekriegt. Die Mutter wieder abgewunken und hat gesagt, ich muss übrigens auch morgen da und dahin fahren, kannst du mit mir fahren. Und das ist unwahrscheinlich schlecht auszuhalten, das merken Sie schon beim Zuhören, wie schlecht das, wie schwer man das aushalten kann. Und nach unserem Gespräch sagte, treffe ich mich mit meiner Mutti, was soll ich denn mit ihr reden? Ich sag, du sagst ihr, Mutti, möchtest du wissen, wie meine Prüfung gewesen ist? Und du bestehst so lange darauf, bis deine Mutter zuhört. Dann musst du so sehr lachen. Ich bin sehr gespannt auf unser nächstes Wiedersehen, ob sie es geschafft hat, ihre Mutter mal für sich zu interessieren. Und dieses dauernde, ich werde nicht wahrgenommen mit dem, was mich berührt, das interessiert hier keinen, wie es mir geht. Ich habe Angst vor etwas, aber keiner fragt sich. Fragt mich danach. Das ist auch suchtgefährdend. Das ist wie eine Flucht. Endlich mal bin ich ohne Sorgen und habe das Gefühl, mir geht es richtig gut. Denn Kinder und Jugendliche möchten wichtig sein für die Eltern. Sie möchten geliebt und gelobt werden. Geschiedene Kinder hungern danach, dass der abwesende Vater sich Zeit nimmt. Das ist ein Wahnsinnsproblem in der Kinderpsychiatrie. Die Kinder sehnen sich danach, dass der Vater, meistens ist ja der Vater abwesend, dass der anruft, dass er schreibt, dass er das Kind regelmäßig holt. Und wenn er das nicht tut, dann ist das eine solche Verzweiflung, auch bei den Heranwachsenden. Ein Abiturient schickte seinem Vater sein Abizeugnis, das Beste von dem Jahrgang. Der Vater reagierte nicht mal darauf. Und das ist für diesen Jungen, was sich nicht für mich interessiert. Und solche Kinder und Jugendlichen sind natürlich auch sehr suchtgefährdet, das kann man sich vorstellen. Die Kinder verstehen ja auch und versuchen sich reinzufühlen, dass beide Eltern arbeiten müssen für den Lebensunterhalt, aber selber immerzu abgelehnt zu werden oder vertröstet zu werden oder Versprechungen werden nicht eingehalten, das kann ein Kind und Jugendlicher nicht aushalten. Und dann ist eben, wenn einer sagt, komm, ich habe ja was Schickes, da fühlst du dich richtig gut, das ist dann die Schwelle niedrig. Ja, wie merken die Eltern das, dass ihr Kind in die Sucht abgerutscht ist? Magersucht zum Beispiel, das habe ich gehabt, hat die Mutter auf einmal zufällig ihre Tochter im Bad gesehen und fiel vom Stuhl, weil die so abgemagert war, und hat sie gefragt, was ist denn mit dir los? Und sonst hast du es nicht gesehen, die ziehen sich ja so an, dass man das nicht sieht. Und ist dann gekommen und ich habe ihr das Magersucht erklärt. Ich habe auch gesagt, dass ich das nicht ambulant behandle, weil das stationär behandelt werden muss. Die Mutter hat es sehr spät gemerkt. Rauchen merkt man meist eher, harte Drogen, nicht immer. Schweigsamkeit, Depressionen, Geldverbrauch, immer unausgeschlafen, viel aus dem Haus. Das sind aber alles Sachen, die in der Pubertät auch normalerweise vorkommen. Deswegen kann man das oft nicht so richtig abgrenzen. Es ist halt einfach gut, wenn man ein gutes Verhältnis hat zu seinen Kindern. Wenn da geredet wird, dann merkt man sowas. Und wenn Andeutungen fallen, müssen das die Eltern ernst nehmen. Wenn das der Heranwachsende selbst oder andere Leute eine Andeutung machen. Dann muss alles aufgedeckt werden, die Wahrheit muss ans Licht. Das soll man nicht vertuschen oder gar zur Drogenbeschaffung noch helfen oder Schadenregulierung betreiben, das machen auch manche Eltern. Nein, das Ganze muss auf den Tisch und dann kann geheilt werden. Schritte in ein neues Leben, völlige Drogenfreiheit, genau wie beim Alkohol. Das geht nicht, man kann nicht kontrolliert damit leben, sondern ohne. Bei jeder Droge, ohne. Ach, was haben wir da kontrolliert, wenn die dann diese Drogis in Wochenendurlaub gingen. Wir haben gesagt, wir nehmen dir Urin ab. Wir sagen dir aber nicht vorher. Manche, das, nach bestimmten Stunden kann man manche Drogen noch nachweisen oder nicht mehr nachweisen. Und da haben wir gesagt, wenn du nicht clean bist, wenn du wiederkommst, fliegst du hier raus, kannst du nicht mehr hier bleiben. Und manchmal haben wir es auch geschafft. Aber gut ist es eben, wenn in der Familie miteinander gesprochen wird, wenn da eine Tagesstruktur ist, wenn es da fröhlich zugeht, wenn man ehrlich miteinander ist. Das sind gute, ich will nicht sagen, dass man es damit verhindern kann. Die Erziehung ist, es bleibt immer noch ein Stückchen Ungewissheit übrig. Aber das ist eine gute Stärkung für den Jugendlichen, dass er nicht in die Sucht abgleiten muss. Und ich denke, für uns Christen ist wirklich, das ist richtig, das hast du so schön gesagt, dass wir uns hinsetzen, dass es nicht darauf ankommt, ob der Garten tipptopp ist und alle Fenster jetzt geputzt sind, sondern dass wir wirklich merken, geht es meinem Jungen gut, geht es meinem Mädchen gut. Oder sollen wir mal einen Kaffee trinken zusammen gehen oder der Vater verbringt mal ein Wochenende mit ihm oder so etwas. Damit wir uns nah sind und damit alles rauskommt, was er auf dem Herzen hat, dass er sich mal ausquatschen kann. Das ist alles gute Prophylaxe gegen Abrutschen in eine Sache, die wir nicht gern wollen. Und beten, beten, beten. Man kann für Kinder und Enkel nicht genug beten. Und das hat Erfolg. Jesus tut was. Das sind keine leeren Worte, sondern unser Herr nimmt sich unsere Gebete, unsere Kinder und unsere Enkel an. Danke für Ihr geduldiges Zuhören. War jetzt ein bisschen viel Schreckliches, aber es gibt Rettung.